Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo liebe Leute, willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Heute mit einem Thema, auf was ich mich wirklich freue. Das ist ein Thema, es hat mit Archäologie zu tun, es hat mit Mythologie zu tun, mit vorzeitlicher Geschichte, mit Weiblichkeit, mit Tempeln. Das ist ein Thema, mit dem ich selber auch in meinem Leben viel zu tun habe. Es geht heute um Malta. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu einen Gast hier bei uns im Studio begrüßen darf. Meine liebe Shanti ist wieder da. Shanti, herzlich willkommen zurück im Studio. Freut mich, dass du heute auch am Start bist hier.
Ja, freut mich auch ganz doll, dass ich hier bin. Schönes Thema. Freut mich, dass wir das zusammen machen.
Sehr schönes Thema. Und wir sollten es auch zusammen machen. Zum einen, weil wir beide auch wirklich mit diesem Thema was zu tun haben. Es ist nicht nur ein theoretisches Thema. Es hat nicht nur zu tun mit irgendwelchen angelesenen Wissen, sondern wir haben selber mit Malta zu tun. Und es ist auch ein Thema, wo wir was viele Themen berührt, über die wir hier schon gesprochen haben. Auch mit dir zusammen, Weiblichkeitsfaktor und so. Das sind alles Dinge, die heute auch wieder irgendwo da wieder auftauchen in Malta, oder?
Ja, das stimmt. Das spielt eine ganz große Rolle in Malta.
Ja. Das fängt dann vielleicht schon an beim Namen. Ja? Ja. Malta, Ma, da steckt schon die große Mutter drin. Interessanterweise gibt es einen Haufen Länder, bei denen das so ist, die mit Ma anfangen. Aber so fängt es mit Malta schon an. Und vielleicht mal so einleiten, was macht Malta so Besonderes? Es ist ja eine Inselgruppe, im Grunde sind es drei Inseln, Malta, Gozo und Comino, die im Mittelmeer liegen, irgendwo zwischen Sizilien und Afrika, so grob gesagt, oder?
Ja, kann man grob sagen, ne?
Und das sind eigentlich kleine Inseln, trocken, karg, felsig, aber was diese Inseln so besonders macht, das sind nicht groß, ja? Aber du hast auf diesen kleinen Inseln eine ganze Reihe von prähistorischen Tempeln, steinzeitlichen Tempeln, die tatsächlich, und das wissen die meisten Leute nicht, die ältesten Steinarchitektur-Beispiele auf der ganzen Welt sind. Ne? Ich meine, die Menschen fahren nach Ägypten zu den Pyramiden oder nach Lateinamerika. Es gibt so wirklich Premium-Orte auf der Welt für Archäologie. Aber was die Leute gar nicht so im Blick haben oder nicht so sehr, ist Malta. Aber Malta ist einer der erstaunlichsten Orte auf der Welt. Das sind die ältesten Tempel, überhaupt die ältesten, was noch aufrecht steht und nicht irgendwo im Boden erstmal ausgebuddelt werden muss. Ja. Aber es sind die ältesten Anlagen, die man auf der Welt sehen kann, auf Malta, auf dieser kleinen Insel.
Ja, genau. Also so, wie wird es genannt, freistehende Steinarchitektur oder so.
Sehr schön, dass du mich jetzt mit dem Fachbegriff das in den reinbringst. Mir ist gerade entfallen.
Wer hat Archäologie studiert?
Ja, ja, schon lange nicht mehr in der Uni. Freistehende, genau, das ist gut.
Genau. Und das ist da die allerälteste, die wir haben auf der Erde. Und dafür ist es umso erstaunlicher, dass kaum jemand das kennt oder als was Besonderes wahrnimmt.
Das ist richtig, ja. Das ist es sind eine ganze Reihe von Tempeln, das ist auch das Ding. Es ist nicht nur einer dort, sondern wirklich die Insel ist voll von Highlights.
Und 23 wir waren auch selber schon dort. Sind's, glaube ich.
23?
Ja, ich glaube, es sind 23 Tempel und dann kommen natürlich noch die unterirdischen Anlagen dazu.
Genau, es gibt noch unterirdische Anlagen und da gibt es auch noch so diese rätselhaften, man nennt sie Karrenspuren, die es auch nicht nur in Malta gibt. Das sind so wie parallel zwei Linien. Es sieht aus, wie als ob da irgendwie ein etwas, was eine Achse und zwei Räder hat, die ganze Zeit gefahren wäre. Keine Ahnung, ob es das gibt's auch dort. Also es ist eine kleine Insel, aber hat extrem viel zu bieten. Und bei uns war es ja auch so, wir sind haben auch mal nach Malta gefahren und hatten auch damals nicht wirklich viel gewusst über diese Insel. Hä?
Also ich kann eigentlich sagen, dass ich gar nichts gewusst habe über die Insel und ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, dass da so was Besonderes zu finden ist. Also unsere Motivation war ja damals auch eine ganz andere, dahin zu fahren. Da ging es eher darum, so wie man das heute auch machen könnte, dem Winter zu entfliehen. Es war ja auch genau die Jahreszeit, Anfang März damals, als wir nach Malta sind.
Lass uns vielleicht so in das Thema reingehen, weil wir sind ja da nach Malta gefahren, wie du es gesagt hast, war so der Ende von dem Winter. Ey, wir waren wirklich weich gekocht, das war jetzt das falsche Wort irgendwie, weil es ist so kalt, aber halt madig gemacht von dem Winter. Es war auch eine Zeit, wo wir noch nicht so lange aus Indien zurück waren. Das heißt, wir hatten echt auch noch das Herz voller Tropen und so weiter. Und ja, es war so Ende Winter. Wir hatten ein bisschen Geld auch übrig und dann hatten wir so diesen Impuls, ey, wir müssen jetzt echt mal noch eine Woche raus irgendwie. Und da ging es schon los. Wir hatten eigentlich kein festes Ziel, es hätte überall hingehen können, aber das Schicksal wollte, das hat sich halt gerade so angeboten, ist uns zugefallen, wie man so sagt. Ja. Günstiges Angebot, eine Woche Malta. Mhm, genau. Malta, ja, Mittelmeer klingt gut. Da sind wir raus aus diesem kalten Winterdeutschland. Und ich war ja vorher schon mal in Malta, das ist auch interessant. Ich war schon mal als ganz junger Mensch in Malta und war damals auch schon schwer beeindruckt. Es hat mir gefallen dort. Allerdings war ich in deiner Lebensphase, wo ich jetzt noch nicht mich mit den Themen beschäftigt habe, über die wir heute reden. Aber ja, wir kamen dann nach Malta und was gibt es da Erwähnenswertes? Vor allem geht es halt auch um die Tempel. Ne?
Ja, natürlich. Also damit haben wir ja unsere Tage mehr oder weniger auch zugebracht, über die Insel zu stromern und uns diverse Tempelanlagen anzugucken. Und das sind ja, wie gesagt, ziemlich viele auf Malta, über 20. Also hat man ja echt die freie Auswahl. Und was mir so auf den ersten Blick auf alle Fälle hängen geblieben ist, dass wirklich jeder Tempel eine ganz eigene Energie hatte, eine ganz eigene Schwingung hatte. Selbst wenn die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unterschiedlich aussahen. Sie bestehen ja, also das, was jetzt heute noch zu sehen ist, ne, sind ja eben große Steinplatten, große Menhire, wie wir nachher vielleicht auch nochmal auf einem Bild sehen, sind sie alle in einer ähnlichen Form angelegt. Da kommen wir dann nachher auch nochmal drauf. Aber wenn man sich da drin bewegt und dort einfach rumläuft, war für uns beide ja damals eigentlich auch schon gut erspürbar, dass jeder Tempel seine eigene Energie hat. Und das, ohne dass man da jetzt irgendwelche Vorkenntnisse dafür braucht, oder die hatten wir ja dann damals auch nicht. Wir haben uns da jetzt vorher auch nicht großartig damit beschäftigt. Aber das fand ich schon mal sehr interessant. Ich meine, es gibt viele Fragen und viele Rätsel, die Malta betreffen, aber das war schon, das finde ich relativ erstaunlich auf so einem engen Raum. Und die ist ja nun wirklich mini, die Insel. Ne? Die kannst du, glaube ich, an einem Tag umrunden, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Na gut, vielleicht brauchst du ein bisschen länger mit dem Fahrrad. Okay. Aber ja, so eine starke Energie, so eine starke Ausstrahlung, die da immer noch da ist.
Ja, genau so ist es. Das ist, was Malta schon mal echt besonders macht. Das ist eine kleine Insel, das ist eine Insel, die hat jetzt auch nicht wirklich viele Ressourcen. Also es ist relativ trocken, du kannst dort nicht wirklich großartig Landwirtschaft betreiben oder sowas. Und diese kleine Insel, felsig und karg, ist die Stätte für so viele Tempel. Und die, genau wie du sagst, wirklich auch verschieden sind, also eine verschiedene Energie haben. Man hat das verschiedene Symboliken auch. Also es gibt weibliche Tempel, es gibt mehr männlich orientiert, es gibt welche, die gehen mehr so nach oben Richtung Sterne und haben dann auch astronomische Ausrichtungen und andere, die gehen, wie du schon erwähnt hast, unter die Erde sogar, das Hypogäum, das ist ein unterirdischer Tempel, ja, also den man damals auch schon in die Erde reingebaut hat. Also ich meine, das ist echt eigentlich erstaunlich, wenn man sich das überlegt, so eine Tempeldichte auf so einem engen Raum. Man könnte schon fast sagen, ja, das ist eine Tempelinsel, das ist eine heilige Insel. Ne?
Ja, genau so ist das. Ja. Also für mich fühlt es sich auch so an und da kann man, das ist wieder so ein Fall, wie immer, wenn ich hier auf diesem Sessel sitze, da kann man nur mit seiner Intuition rangehen und mit seinem Gefühl, weil es da auch keine belegbaren Sachen gibt. Es gibt keine Beweise. Selbst die Wissenschaft äußert sich letzten Endes eigentlich gar nicht zu Malta. Mhm.
Man nimmt es halt zur Kenntnis.
Man nimmt es zur Kenntnis, man lässt es so stehen, aber da gibt es keine Forschungen, glaube ich, keine großartigen, keine Belege, keine Beweise, weil ja auch nichts Greifbares für die Wissenschaft da ist. Obwohl es natürlich da ist, aber wahrscheinlich eben nichts, womit die Wissenschaft was anfangen kann.
Jetzt, wie muss man sich das denn vorstellen? Ich meine, diese karge Insel, das war ja auch schon damals unser Eindruck, da können doch nie allzu viele Menschen gelebt haben. Ja? Also diese Insel kann doch jetzt nicht das Heimatland, das Wohnland, wo Menschen leben und arbeiten und so weiter und sich ernähren können, es kann jetzt nie irgendwie das Land von irgendeinem Volk gewesen sein oder einer größeren Anzahl von Menschen.
Weil nee, das glaube ich eben auch nicht. Da. Genau, das hatte ich ja jetzt gerade vergessen zu sagen. Also für mich fühlt es sich auch so an, dass das wirklich eine reine Tempelinsel war. Eine Insel, die für bestimmte Zwecke, Rituale, Verehrungen der großen Göttin da war, die aber nie ein festes Volk beheimatet hat, die Insel. Also es haben sicher Menschen da gelebt, die sich um den laufenden Betrieb sozusagen gekümmert haben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dort ein Volk gelebt hat. Dafür gibt es ja auch keine Beweise, was jetzt so die Ausgrabungen angeht. Interessanterweise hat man ja auch zum Beispiel keinerlei Waffen auf Malta jemals gefunden bei den Ausgrabungen. Nicht eine. Also man hat Werkzeuge gefunden, die zur Bearbeitung von Stein oder Schmuck oder was auch immer verwendet worden sind, aber es ist nicht eine Waffe gefunden worden.
Das ist auch auf jeden Fall schon mal ein sehr interessanter Punkt. Ja. Keine Waffe, das heißt, naja, das heißt dann entweder hatte dort niemand gelebt eben, dann gab es dann keine Soldaten oder Krieger, aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu, vielleicht weist es auch noch hin auf eine völlig andere Zeit, also wo es halt noch keine Waffen gab. Ja. Aber den Eindruck, den haben wir doch dann beide bekommen und ich denke, den haben auch viele, dass Malta also nicht ein Siedlungsort war, wo irgendeine urbane Kultur war, sondern es ist eher wie so ein Pilgerort, wo vielleicht die Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum, wer weiß von wie weit, hingepilgert sind, vielleicht zu gewissen Zeitpunkten, Jahreszeiten, das wissen wir also nicht, aber Menschen sind dorthin gepilgert, um dort sich mit diesen Tempeln zu verbinden, diese Energie aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Delphi, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Was ja auch so ein Ort war, wo eben auch aus der ganzen antiken Welt halt Leute hingekommen sind. Ne?
Weiß ich nicht, ob man das jetzt insgesamt miteinander vergleichen kann, aber ein Aspekt davon ist auf Malta auf alle Fälle zu finden. Und zwar denke ich gerade in dem Hypogeum, in diesem unterirdischen Tempel, eben nachgesagt wird, dass er eine Orakelstätte war. Also ich denke, dass auf Malta ganz viele unterschiedliche Aspekte zu finden sind und von daher bestimmt auch unterschiedliche Rituale stattgefunden haben, je nachdem an welchem Ort, in welchem Tempel sie stattgefunden haben, um die jeweilige Erdenergie zu nutzen, die eben dort vorhanden ist.
Bei dem Hypogeum, ich meine, es ist in die Erde reingebaut, Hat das was zu tun, oder deiner Einschätzung nach, auch mit so mit dem Totenreich? Also das geht jetzt hier in die Erde rein. Wurden da auch Bestattungen durchgeführt?
Es wurden Bestattungen durchgeführt. Es sind auf alle Fälle viele, ist jetzt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber es sind Skelette gefunden worden. Also es ist als Bestattungsstätte genutzt worden. Wo sich allerdings die Frage stellt, zu welcher Zeit ist es als Bestattungsstätte genutzt worden. Es kann natürlich sein, dass das unterschiedliche Zeiträume sind, dass es vielleicht ganz am Anfang nur als Orakelstätte genutzt wurde und später dann zu einer Bestattungsstätte wurde. Das weiß ich nicht. Und leider Gottes waren wir damals auch nicht in dem Hypogeum, weil es ja nur Führungen da drin gibt. Und wenn es voll ist, ist voll. Ne? Und wir hatten damals leider nicht die Möglichkeit, reinzukommen. Das ärgert mich fast ein bisschen. Das hätte ich natürlich auch gerne gespürt, die Energie, die da drin ist. Aber was ich so aus Erzählungen weiß, ist es natürlich eine Art Zwischenwelt. Es ist jede Höhle oder jeder Tempel, der in die Erde reingebaut wird, befindet sich in einer Art Zwischenwelt und hat dann natürlich auch was mit dem Totenreich zu tun.
Ja, also Hypogeum ist tatsächlich so, das ist so ein sensibler Ort, da dürfen halt nicht 1000 Leute durch. Wobei es eh so angenehm ist in Malta, wie wir es vorhin gesagt haben, es sind absolute Highlights. Aber du hast jetzt da gar nicht so wirklich die Touristenmassen, wie meinetwegen, geh nach Lateinamerika, Machu Picchu, und hast dann jeden Tag 10.000 Leute oder sowas. Ja. Ja? Oder da in den Maya-Orten oder gar Gizeh-Plateau. Das ist in Malta nicht so. Da hast du natürlich schon einen gewissen Tourismus, aber die meisten Leute sind jetzt auch nicht so Freaks, dass sie sich da die alten Dinge anschauen. Und dann hast du eben nicht mal einen Tempel, sondern 23 verteilt sie das. Aber in das Hypogeum, okay, das war für uns an dem Tag oder in dieser Zeit versperrt. Ja, du sagst leider, natürlich, weil ich wäre da auch gern drin, aber im Nachhinein gesehen, Shanti, wir haben das auch schon öfter gehabt im Leben.
Nicht
es gibt kein Leider.
Nein, ich
an dem, weil das war da für uns verschlossen, so ähnlich wie, ich hatte ja letztens auch mal über den Gral gesprochen und über Mont-Ségur, habe ich das, glaube ich, ich bin mir sicher, ich glaube, ich habe es auch erwähnt, dass Mont-Ségur auch so ein Ding war, was für uns beide dann auch, es ging dort nicht hin.
Ja.
Und dann denkt man sich, möchte ich aber gern sehen, aber aus einer größeren Perspektive machen diese Dinge auch Sinn. In Malta, das Hypogeum, wir haben es ja gehabt, vielleicht ist es eben so eher so der Tempel, der einen verbindet mit der Unterwelt, mit dem Jenseitigen. Aber das war nicht der Grund, warum wir dort waren, sondern wir sind zu einem anderen Tempel gegangen und sollten vielleicht deswegen diese Todesenergie gar nicht haben, weil es gibt auch andere Grundenergien dort in Malta.
Ja, da ging es um sehr diesseitige Dinge, ne? Warum es uns nach Malta geführt hat. Ja.
Ja, erzähl mir doch mal die Geschichte. Ich meine, also wir sind nach Malta gefahren, wie gesagt, es war Ende eines Winters, wir waren ausgezehrt und hatten noch ein bisschen Geld über eine Woche nach Malta. Haben uns aber ansonsten eigentlich nichts dabei gedacht. So. Und aber was macht man da in Malta? Malta ist jetzt nicht die Badeinsel oder sowas. Weißt du, wenn du irgendwo nur Strand willst, gehst du woanders hin. Aber Malta, es bietet eben diese, es ist kulturell total viel. Und das ist auch unser Ding. Und, naja, was machen wir dort? Na klar, wir schauen uns die ganzen antiken Tempel an. Und bei einem von diesen Tempeln, das war dann auch, glaube ich, mit einer der ersten, die wir angeschaut haben, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich meine, wir waren ja nur eine Woche
da. Es spielt vielleicht auch keine Rolle, aber bei einem von diesen Tempeln, und witzigerweise wissen wir auch nicht mehr, welcher das war. Also ich kann mich da nicht mehr genau erinnern. So. Aber bei einem, also wir haben einen von diesen Tempeln besucht. Und das ist wirklich eine ziemlich abgefahrene Geschichte, was da passiert ist. Weil ich erzähle mir sie beide, ich fange halt mal an. Also ist auch jetzt echt aus meiner Erinnerung, ist auch schon ein paar Jahre her. Und wir kommen dorthin, leider weiß ich den Namen nicht mehr. Und es war kein anderer dort. Damit geht schon los. Also echt, wir waren dort alleine auf diesem Gelände. Und da muss man schon Eintritt zahlen, so ein bisschen, irgendeinen Oberlust oder sowas. Und dann führen dort Wege. Gesicherte Wege, also so auf Holz, dass du auch gar nicht so da am Boden irgendwie rumstapfst und so ein bisschen vorgegeben. Und dann laufen wir so durch, so ein paar Minuten, wie gesagt, kein Mensch dort. Ja, wunderbar, du kannst da diese Stille, diese Atmosphäre von dem Tempel aufnehmen. Ja, und dann kam irgendwann der Mann, der sozusagen für das Museum oder für die Altertumsbehörde dort arbeitet, so ein Wächter, wenn du willst, hat auch so eine kleine Uniform angehabt, ja. Der kam dann irgendwann zu uns, weil der hat auch nichts zu tun gehabt, irgendwie hat man den Eindruck, und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch. Und der hat uns, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich meine, wir sind jetzt auch schon optisch ein bisschen auffällig, sagen wir jetzt für manche Leute so, ja. Aber damals war es noch ein bisschen krasser so. Ich meine, wir waren frisch aus Indien, da hatten wir noch mehr so Glöckchen, noch mehr Spiegelchen. Und wenn ich mich recht erinnere, war es dann so, dass der uns dann irgendwann so gefragt hat, hey, was führt ihr euch hierher, was seid ihr für Leute so?
Das kann gut sein, da kann ich mich so genau an das Gespräch, kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Ich habe nur noch vor Augen, dass sich dann plötzlich seine Erscheinung plötzlich geändert hat.
Genau.
Sein Auftreten geändert hat von einem Moment auf den anderen. Und er dann plötzlich sehr bestimmt geworden ist. Das ist vielleicht der beste Ausdruck dafür.
Aber genau so ist es. Wenn ich mich recht erinnere, wir haben uns so unterhalten und er hat dann irgendwann auch gemeint, ja, er kann uns so vielleicht noch ein paar andere Bereiche zeigen hier, weil es ist auch keiner da und weißt du, sozusagen so eine kleine Privatführung oder sowas. Und das ist natürlich super, toll. Und es ist genau wie du sagst, es ging plötzlich so eine Verwandlung durch ihn. Ja? Und plötzlich wurde er sehr bestimmt, sehr dominant. Ja? Und auf einmal hat er so wirklich so wie Kommandos gegeben. Und es ist so ein Ding, ich mag das eigentlich nicht, wenn man mir so Kommandos gibt. Da bin ich so ein bisschen so ein bayerischer Sturkopf. Weißt du, hey, das ist nicht mein Ding. Aber im Laufe meines Lebens habe ich auch das gemerkt und gerade ich mit dir zusammen auf in der Reisezeit gab es öfter so die Situation, wo ich auf einmal merke, hey, und wirklich so eine innere Stimme mir sagt, Frank, nimm dich mal ein bisschen zurück. Lass einfach geschehen, was jetzt passiert. Ja, lass dich einfach führen. Sag jetzt nichts. Ja, du musst jetzt nicht irgendwie sagen, keiner sagt mir, wo ich hinzugehen habe. Jedenfalls war der Typ war auf einmal sehr dominant, bestimmt. Und der hat dann gesagt, direkt sogar zum Teil am Arm genommen, hier, ja, komm mit und stell dich jetzt hier hin und make contact with this rock. Also nimm mal, naja, Kontakt auf.
Man muss vielleicht noch so dazu sagen, dass er uns hinter die Absperrung geführt hat.
Richtig, ja.
Was einem ja normalerweise überhaupt nicht erlaubt ist, weil man da diese vorgegebenen Wege hat. Aber der ist mit uns hinter die Absperrung gegangen. Und in den Bereich von diesem Tempel, den wir sonst überhaupt nicht zu Gesicht gekriegt hätten.
Richtig. Und das war schon faszinierend. Und muss man überhaupt mal fragen, ist eigentlich tragisch, wenn du den Tempel anschaust, dass du normalerweise diese Bereiche gar nicht siehst, weil es waren echt interessante Sachen. Es ist halt, diese Tempel haben keine Dächer mehr drüber. Oder manche schon, aber der hat das nicht mehr. Aber es sind halt schon, das sind wie verschiedene Räume, also durch diese Steinstrukturen. Das sind verschiedene Räume, verschiedene Bereiche in dem Tempel. Und manche konnte man sehen, manche nicht. Und der hat uns eben dann auf einmal weggenommen von diesen Wegen und rein dann in irgendwelche besonderen Bereiche. Und dann ab einem gewissen Punkt hat er uns dann auch getrennt voneinander.
Ja, genau.
Da wurde es dann richtig spannend. Da hat er, ich kann es nur aus meiner Sicht so sagen, sagt er auf einmal so, you come with me. Und dann nimmt er mich so richtig. Ja. Und wie sagt man, also, lass mich da nicht rumzerren oder so. Aber in dem Fall, es war einfach irgendwie völlig klar für mich auch, ey, geh einfach mit, lass es geschehen. Und es war auch großartig. Ich meine, ey, man kommt da in Bereiche rein, die du sonst nicht siehst, spannender. Ja, und er nimmt mich dann mit und er führt mich dann in einen Bereich rein und sagt dir, this is your spot. Und dann zeigt mir so, das ist halt alles Steinzeit. Das sind echt diese riesengroßen Felsen, mit denen das da auch gebaut ist. Und er hat gemeint, jetzt musst du Connection machen mit dem Stein, Hand drauf und so. Fühl einfach den Felsen so. Und ich so, okay. Und ich habe zu allem nichts gesagt und gemacht. Und dann ist er bei mir wieder verschwunden, habe mich da erstmal so irgendwie stehen gelassen und ist wieder zu dir. Und,
ja, das Gleiche hat er mit mir gemacht. Also mich hat er zu einem anderen Stein geführt, hat gesagt, ich soll die Hände drauflegen, die Augen schließen. Und soll mich mit diesem Stein verbinden und da gefälligst stehen bleiben.
Jetzt ist ja so, du bist da bei uns beiden da medial sensibler als ich. So. Was hast du da gespürt? Also jetzt, ich meine, wir wussten da auch überhaupt nicht, wie uns geschieht. Wir schauen uns nur diesen Tempel an, wir haben keine Ahnung davon gehabt. Wir wussten, es ist halt ein ganz alter Tempel und so weiter. Was hast du da gefühlt? Hast du da überhaupt was gefühlt? War da irgendwas Besonderes bei den Steinen auch an diesem Tempel?
Das ging eigentlich ziemlich Schlag auf Schlag dann bei mir, sobald ich die Hände auf dem Stein hatte und meine Augen geschlossen habe und mich mit der Situation an sich angefreundet hat, dass mich dieser Mann dann da an diesen Stein gestellt hat, ging das ziemlich schnell, dass ich wirklich wie so eine Art Flash in die Vergangenheit hatte und der Tempel um mich herum zum Leben erwacht ist. Und ich mich wirklich leibhaftig in die Zeit zurückgesetzt gefühlt habe, in der dieser Tempel aktiv war.
Und was hast du da gesehen? Was waren das für Aktivitäten in dem Tempel?
Ich kann es dir jetzt nicht eins zu eins beschreiben, aber es war eine Art Ritual, um das Leben zu feiern. Um das Leben zu feiern, um die Wiedergeburt des Lebens zu feiern und auch um neues Leben zu zeugen.
Ein Fruchtbarkeitstempel.
Also es ging, es war ein Fruchtbarkeitstempel, in dem es auch ganz konkret darum ging, Kinder zu zeugen.
Das hat er glaube ich, auch an irgendeiner Stelle auch mal gesagt. Also es gibt Bereiche in dem Tempel, wie gesagt, da haben es getrennt, Bereiche männlich, Bereiche weiblich. Und dann gibt es aber eben Bereiche, wo dann auch diese Polarität zusammengeführt wird. Ja. Und in früherer Zeit war das dann wirklich so, dort wurde auch tatsächlich der sexuelle Akt vollzogen. Also dort wurden in dem Tempel wurden Kinder gezeugt. Ja? Eingebunden in irgendwie in dieses Ritual, auch mit diesen Felsen und so weiter. Ja? Das wussten wir, aber, wobei das kam dann schon, als wir den Tempel gesehen haben, war schon klar, ja okay, das ist so ein alter Fruchtbarkeitstempel. Muss man jetzt aber gleich dazu sagen, wir haben jetzt nicht in diesem Tempel hier den sexuellen Akt vollzogen. Wäre vielleicht auch durchaus reizvoll, so der Gedanke, aber haben wir jetzt da nicht gemacht. Es ist immer noch ein Tempel, es ist tagsüber offen und so. Aber der im Grunde genommen, der Typ war wie ein Medium, oder? Der hat irgendwas, der war auch wie geführt. Und der hat uns sozusagen an eine Grundstruktur, eine Grundreihenfolge, die man vor tausenden von Jahren auch schon gemacht hat, als Mann erstmal da rein, diese männliche Energie, was weiß ich, so kann sich ja nur sagen, irgendwie aufsteigern oder sowas und dann das Weibliche auch und dann wie so eine tantrische Zusammenführung oder sowas. Das war so die Idee. Und wir haben zwar den Akt nicht vollzogen, aber im Grunde haben diese Schritte auch mitgemacht. Das hat der mit uns so irgendwie gemacht.
Ja, obwohl wir uns natürlich in dem Moment dessen überhaupt nicht bewusst waren und er ja auch nicht. Mhm. Ne? Also das war ja dann danach auch wieder weg bei ihm. Also man hat schon gemerkt, so gruselig das vielleicht klingt, aber dass irgendetwas anderes, Größeres, Höheres, was Tieferes, was auch immer von ihm in dem Moment Besitz ergriffen hat und er wirklich nur Medium war.
Wobei ich glaube, dass diese Leute, dass der das auch wirklich wusste, dass es ihm nicht das erste Mal passiert ist. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wo wir auch in Delphi waren, auch da. Es gibt dort Leute an diesen Orten, die wissen auch irgendwo, das ist deren Job. Ja. Die sind jetzt vielleicht nicht, was weiß ich, irgendwie der große Priester oder Meister, sondern einfach Leute, die dienen dieser Kraft und Energie, ihre Familien vielleicht schon lange. Und die wissen, da passieren auch manchmal Dinge, die ein bisschen komisch sind, aber die können damit umgehen. Ne?
Das mag sein.
Naja, jedenfalls das war großartig und das Ganze ging für so 1-2 Stunden oder sowas, waren wir dort in dem Tempel und noch mehr Details und dann irgendwo, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, tatsächlich ist es so, an dem Tag, irgendwann wird der Tag, was haben wir alles gemacht, haben irgendwas dann Abend, und, aber an dem Tag haben wir dann in Malta, in der Absteige, wo wir waren, dann unser Kind gezeugt.
Ja.
Ich meine, das ist schon krass. Ja. Weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich meine, großartige Familienplanung hatten wir damals nicht. Ich habe ja auch schon euch mal erzählt von meinem Erlebnis in der Palmberg-Bibliothek. Und da warst ja du auch dort. Wir waren ja zusammen dort. Habe ich erzählt. Und da war es bei uns beiden so, das kann man ja sagen, Familie ist halt in diesem Leben nicht. Ja. Und das war ja damals noch relativ frisch, das war kurz nach Indien. Und also ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, so, dass ich irgendwie da zu Vaterfreunden komme. Aber wieder ist es eins, ich habe es auch bei der Palmblatt-Bibliothek schon diese Frage gestellt, ist unser Schicksal vorbestimmt oder nicht? Wie auch immer, haben wir diese Pilgerreise sozusagen nach Malta gemacht, zu diesem Fruchtbarkeitstempel und haben uns auf das eingelassen. Ist auch nicht, dass wir jetzt da irgendwie überrumpelt wurden oder sowas, ja, oder dass das irgendwie gegen meinen Willen lief, keineswegs. Weil ich hatte da schon eine Klarheit in mir drin, eindeutig, mein Herzgefühl, hey Frank, geh mit hier, weißt du, alles gut und so, und wunderbar. Also es war nichts, was einem irgendwie manipuliert hätte, sondern irgendwas in uns drin hat diese Pilgerreise zum Fruchtbarkeitstempel oder zur Fruchtbarkeitsinsel Malta gemacht. Und zurück sind wir gekommen, mit dem Erstgeborenen sozusagen.
Mhm. Ja, genau.
Also ich meine, das ist schon unsere eigene Geschichte mit Malta. Und wenn solche Dinge in deinem Leben passieren, okay, dann da ist also offensichtlich irgendwas in Malta.
Da ist ganz viel in Malta, ja. Die Frage ist, was ist es, ne?
Meinst du, dass so ähnlich wie wir tatsächlich früher Leute dort auch hingepilgert sind, ganz bewusst, um fruchtbar zu sein, um schwanger zu werden, vielleicht auch bei Paaren oder wie auch immer bei Frauen, die nicht so leicht schwanger geworden sind, gab es das, sag mal, mal bewusst dort Fahrt nach Malta gemacht? Das war nicht so das Orakel in Delphi, hat dir gesagt, hey, geh nach Malta, weißt du, und
auch da denke ich wieder, das ist ein Teil von Malta. Das ist ein Teil oder eine Teilenergie von ganz vielen, die auf Malta da ist. Das wird es sicher gegeben haben. Im Privaten sozusagen, wie dann aber vielleicht auch im Größeren. Also es macht ja einen Unterschied, ob jetzt wirklich eine Frau, die einfach in Anführungsstrichen nur schwanger werden möchte, dorthin fährt, ein Ritual vollzieht oder sich der Energie dorthin gibt. Oder ob in einem größeren Zusammenhang, in einem größeren Ritual ein rituelles Kind sozusagen gezeugt wird. Ein Frühjahrskind oder was auch immer. Ich denke, die Art von Ritualen wird es sicher auch gegeben haben.
Ja, ja.
Um Priesterkinder zu zeugen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist ja auch echt schon so ewig her, diese Zeit. Dass es da auch gar nicht, auf der einen Seite gar nicht einfach ist, ranzukommen, auf der anderen Seite sehr einfach ist, ranzukommen, weil das Schöne auf Malta ist ja, wenn ich mich damit beschäftige, denke ich mir immer wieder, das Schöne ist, man muss nicht so viele Götterschichten runterkratzen in Malta, um an den Ursprung zu kommen, wie das an anderen Orten der Fall ist, wo Mythologien und Mythologien drüber gestapelt sind, die man erstmal runterkratzen muss, um an den Kern zu kommen. In Malta liegt ja der Kern letzten Endes da, Stein auf Stein. Da ist ja nichts drüber gestöpselt. Das macht es auf der einen Seite eigentlich relativ einfach, um an den Kern ranzukommen, der aber, glaube ich, auf Malta eben sehr, sehr vielfältig ist, weil ja, wie gesagt, jeder Tempel seine eigene Energie hat. Und ich deswegen davon ausgehe, dass die Energien, die die Erde dort vorgibt, ob man das nur jetzt geomantisch oder wie auch immer mit Verwerfungen oder was auch immer begründen will, ist ja wurscht letzten Endes. Aber dass die Energien so vielfältig sind, dass damals diese Tempel letzten Endes nur gebaut worden sind als Resonanzkörper, um die vorhandenen Energien, die da sind, um die zu verstärken. Mhm. Und eine Energie, um jetzt wieder auf das zurückzukommen, ist natürlich die der Fruchtbarkeit, ja.
Wow, das ist echt großartig, was du ja sagst. Das ist echt ein Haufen wirklich großartige Dinge gesagt. Zum einen, hier das Letzte will ich mal aufgreifen. Also, dass du gemeint hast, so ein Tempel dient im Grunde genommen als Verstärker, um eine Energie zu verstärken.
Ja, da geht es nicht darum, irgendeine Gottheit anzubeten oder so.
Das heißt, wir reden bei Malta auch wirklich, oder Malta, das Thema führt uns in eine Zeit rein, wo wir diese ganzen religiösen Narrative noch gar nicht hatten.
Ja.
Wo wir aber trotzdem schon ein Leben hatten, ein bewusstes Leben, also nicht wie die Wilden nur rumgelaufen sind, sondern schon bewusst gelebt haben. Aber die Energie war einfach im Leben drin, die war im Menschen drin, die ist in der Natur drin, im Tier, im Fels, im Wasser, in der Luft, also halt, aber halt alles diese echten Dinge. Und es gab noch keine Religion, es gab noch keine Götter, es gab noch keine Narrative. Im Grunde genommen, wo ich hier schon mal über die Himmelsscheibe von Nebra gesprochen habe, wo aus meiner Sicht genau gezeigt wird, wo der Übergang, wo auf einmal diese Narrative kommen, plötzlich hast du eine Sonnenbarke. Vorher war einfach nur die Sonne da, plötzlich ist eine Barke da, ein Gott, und da muss man dafür was machen und plötzlich müssen wir was tun für die Götter. Wir müssen den Tempel bauen, wir müssen den opfern, Tiere, es gab Zeiten, wo Menschen geopfert oder Geld oder was auch immer. So. Auf einmal muss man was machen, weil man in einer Schuld ist. Aber zu einer ganz alten Zeit gab es das noch nicht. Und das ist, was du vielleicht so schön ausgedrückt hast mit wie war das? Man muss da nicht über zig Schichten von Mythologien sich durcharbeiten, um zur Essenz zu kommen. Weil Malta, du kommst hin, da ist keine Schrift übrig. Es gibt wohl so ein paar Schriftzeichen oder Symbole, die mal Schrift deuten, aber keiner kann das lesen. Wir haben ja nichts mit Texten zu tun. Du kommst wirklich nur hin und da sind diese Tempel aus Stein.
Was eigentlich auch interessant ist, dass das nie usurpiert worden ist von irgendeiner Religion oder Mythologie, dass da gar nichts drüber gestülpt wurde. Also ich meine, es sind ja dann sehr wohl, wie du dann bestimmt auch noch erzählst, die Malteser gekommen und haben sich da genau mitten reingehockt, das schon, aber andere Mythologien oder Religionen sind da nie drüber gestülpt worden. Ne?
Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, ist sowieso diese Tempelzeit in Malta, es ist ein Zeitfenster, ungefähr 1500 Jahre lang. Ich glaube, diese Tempel mit den Chronologien ist sowieso schwierig. Ja, das wissen wir, eine ganze Archäologie ist schwierig, diese Datierung. Aber was wir sagen können, ist, die sind auf jeden Fall sehr, sehr alt. Und offiziell heißt, sie sind so, diese Tempelphase ist so begonnen 4500 vor Christus, oder bin ich da zu weit?
Ich glaube, sogar noch ein bisschen weiter zurück.
Oder noch weiter zurück, 5000 vor. Und es ging ungefähr 1500 Jahre, diese Tempelzeit. Und danach wurde es auch mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, so sieht es aus, abgebrochen, verlassen.
Ja.
Und erst dann Jahrhunderte später hat man das dann wieder neu besiedelt. Und da waren dann manche von diesen Tempeln waren dann schon eigentlich verschüttet. Also dieses Hypogäum, was eben unter der Erde ist, das hat man gar nicht mehr gesehen. Das war schon bedeckt. Das konnte man erst archäologisch, hat man es viel später wieder ausgegraben. Das heißt auch so seltsames Phänomen irgendwie. Da ist diese Tempelinsel und auch von einem Tag auf den anderen bricht das ab. Was auch dafür spricht, aber er hat es nicht mehr gewohnt oder sowas. Man hat dann einfach diese Pilgerfahrten, was auch immer, man hat das dann nicht mehr gemacht. Und das ist irgendwie ja, mehr oder weniger in Vergessenheit geraten oder so. Also eine neue Ära ist gekommen.
Ja, eine neue Ära mit neuen Göttern. Ne?
Ja, genau. Vielleicht hat es deswegen auch keinen Zweck mehr gehabt. Ja, und interessant eben auch, was du gesagt hast mit diesem, dass Tempel so Resonanzräume sind, weil tatsächlich so die ganz alten Tempel, da ist jetzt keine Gottheit oder sowas, dem der Tempel geweiht ist, sondern es sind wirklich nur Grundenergien. Es ist Fruchtbarkeit, Jenseits, Astronomie oder sowas, aber es ist, da ist keine Gottheit drin, ne? Und ich weiß nicht, in Indien ist auch das Land der vielen Tempel und habe ja letztens über die Tempel erzählt, aber da sagt man ja auch, die ersten Tempel, die wurden gar nicht gebaut jetzt für irgendwelche Götter oder sowas. Ein Tempel wurde gebaut, vor allem als Resonanzraum, um Energien zu kumulieren, aber eben auch tatsächlich die Stimme, also Akustik. Wenn du eben Mantren singst, dass du die halt verstärkst. So ähnlich wie es auch noch in der gotischen Architektur im Mittelalter und so sieht, wo dann die Mönche eben in einen Raum haben, der einfach mitschwingt, sodass dann diese Choräle besser kommen. Das ist, glaube ich, so die Idee von, warum man überhaupt Tempel gebaut hat, um das zu verstärken. Bevor es Tempel gab, ist man in die Höhle gegangen. Oder so Summlöcher oder sowas. Das ist noch älter, genau. Aber es ist Steinzeit. So. Ja. Es geht nur um den Ton. Und das hat man dann im Tempel halt dann verstärkt. Und das Ganze mit den Göttern und Priestern, das kam also erst viel später drauf. Ja. Und wie du sagst, das ist eben in Malta nicht. Das heißt, in Malta haben wir so einen direkten Zugang dazu. Wie du sagst, da hat sich nichts mehr draus entwickelt. Es ist nicht so, wie so oft woanders ist. Kraftort war irgendwann mal ein heidnisches Ding und dann später baut man dann ein Kirchlein drauf und so. Heute ist eine Kathedrale steht dort, so wie ein Chartres oder so. In Malta ist es direkt. Und alles, was dann später kam, ist nicht da. Das ist vielleicht auch, was es so faszinierend macht. Ne?
Ja, ziemlich einzigartig, finde ich. Ne? Ja, genau.
Jetzt, wir können uns ja mal so ein paar Tempel angucken. Es sind, wie gesagt, da muss ich das mal verständigen, das sind die ältesten Tempel auf der Welt. Und mehr noch die ältesten aufrecht stehenden Steinstrukturen auf der Welt. Also das ist wirklich archäologisch das Beste, das finden wir hier in Europa. Ja, wir haben mal so ein paar Bilder mal mitgebracht. Was sehen wir hier?
Naja, was auf Malta immer wieder zu finden ist in den unterschiedlichsten Tempelanlagen, ist die Spirale. Ne? Das finde ich auch, ist auch so ein ursprüngliches Zeugnis, weil wenn es ein ursprüngliches Symbol gibt, dann ist es für mich persönlich auf alle Fälle die Spirale, die ja auch ganz viel beinhaltet und ganz viel ausdrückt und aber auch auf der anderen Seite ganz unverfänglich ist. Also keiner Religion angehört, wo auch nichts draufgestöpselt ist. Das ist, da ist auch so viel Natur drin, da ist die Schlange drin. Da ist
die
das,
Schlange, also ja, die sich so einkringelt.
Ja, hier, ja? Okay. Natürlich, immer wieder. Ja.
Man sieht die Natur oft, Schneckenhaus hat auch so eine Spirale oder ein Sonnenblumen.
Ja.
Das lässt sich übrigens auch mathematisch ausdrücken. Das ist diese Fibonacci-Zahlenreihe, steckt da auch drin.
Ja.
Ne? Also auch so ein Grundprinzip von Harmonie. Weil diese Fibonacci-Reihe, da können wir auch mehr drüber sprechen, aber im Moment nur so viel dazu. Diese Fibonacci-Zahlenreihe, die ist auch die mathematische Grundlage für etwas wie den goldenen Schnitt. Diese Grundproportionen, die wir eben in der Natur sehen, die wir in so einer Spirale sehen und die wir aber auch im Menschen sehen. Der goldene Schnitt ist auch bei uns in unseren Proportionen. Also das ist ja wie dieses berühmte Bild der vitruvische Mensch von Leonardo da Vinci, wo ja genau diese Proportionen sind. Was ist das Verhältnis Fußsohle bis zur Gürtellinie im Verhältnis Gürtellinie zum Kopf, aber auch im eigenen Gesicht, Augen im Verhältnis und so weiter. Überall haben wir den goldenen Schnitt. Und es ist dasselbe Prinzip, was wir eben auch in so einem Symbol sehen, wie Spirale und in Natur. Und das muss ich da nur reinwerfen, dass das eben auch, wie du sagst, das sind so universelle Dinge. Das ist eben noch Natur, das ist das Entscheidende. Auch Fibonacci, das ist ja, obwohl es dann schon Mathematik ist, aber das ist, was uns die Natur vorgibt. Da ist eben kein.
Ja, genau, das meinte ich. Da ist nichts Künstliches, Erdachtes, kein Kopfgespinst, kein. Konstrukt, wie die Welt sein könnte, sondern sie ist. Ne? Die Welt ist, die Erde ist, der Mensch ist, die Natur ist, Punkt. Spirale, Punkt. Da braucht man nichts weiter dazu zu sagen. Das braucht man auch an sich nicht weiter zu erklären.
Mhm. Naja, ich erkläre mir so gerne. Deswegen habe ich dich eingeladen, weil schaut es euch einfach nur an, weißt du, und dann reicht es mir schon. Spirale übrigens taucht da auch in anderen so prähistorischen Orten auf. Ja? Da oben in den Wo ist es da? Nördlich von Schottland, da auf den Shetland Islands?
Taucht immer wieder auf.
Spirale so auch. Die sind halt den ganzen Tag überall dasselbe.
In der Bretagne.
Bretagne, ja, genau.
England, Schottland. Ja.
Okay, schauen wir uns das nächste an hier.
Ja, das ist ein bisschen schwer erkennbar, aber es ist ja auch das Hypogeum unter der Erde. Und da gibt es auch ehrlich gesagt gar nicht so viele Bilder davon im Internet zu finden.
Wahrscheinlich auch Fotografieren verboten.
Wahrscheinlich ist Fotografieren wird verboten sein, aber auch von offizieller Stelle dann ist da gar nicht so viel zu finden. Letzten Endes ist es immer dieses Bild, ne? Diese Aufnahme von diesem unterirdischen Raum, der dann wahrscheinlich auch noch sich in mehrere Räume aufteilt. Ich weiß, dass auch da unten Wandmalereien zu finden sind, auch Spiralen. Und ich habe leider auch nur gelesen, dass wohl auch die Darstellung eines Baumes da unten zu finden sein muss. Da habe ich aber leider kein Bild davon gefunden. Aber ansonsten auch nichts anderes. Mhm. Spirale. Mhm. Ja? Und der Baum, der Lebensbaum, Natur, ja, das Leben, die Schöpfung, ohne Anfang, ohne Ende. Ne? Symbolisiert ja letzten Endes auch nichts anderes. Mhm. Ja, das ist wie gesagt das Hypogeum.
Hypogeum, sagt doch nichts anderes, es ist griechisch unter Erde. Ja, ja, mehr sagt das ja nichts. Ja. Aber ich meine, das ist das Ding. Es gibt kaum Bilder davon. Mhm. Es gibt kaum Menschen, die dort waren. Aber das ist hier, wer sich für Altes interessiert, für alte Kultur, das ist ein absolutes Highlight weltweit. Das Hypogeum, ich meine, ein unterirdischer Tempel in die Erde reingebaut aus der Zeit. Wow, ich meine, das ist echt was Besonderes. Kaum einer kennt es. Machen wir weiter.
Ja. Das Bild habe ich auch nur ausgewählt, um zu zeigen, dass wirklich ganz die ganze Insel voll mit diesen Tempeln ist. Da im Hintergrund, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut erkennen kann, da stehen einfach Wohnhäuser. Also diese Tempel sind ja teilweise auch mitten in der Stadt von Wohnhäusern umgeben.
Genau, sehr, sehr typisch für Malta. Das ist echt eine kleine Insel. Also und wie ihr es auch hier seht, da ist dann fast niemand. Das liegt da so in der Nachbarschaft irgendwie. Gerade sind nicht die Kinder nach Fußball kicken. Irgendwie.
Im Hinterhof.
Aber wir haben ja, das ist ein absolutes Highlight. Das ist auch diese Tempelstruktur, das ist Highlight. Das ist auch uralt. Also diese Dinge, was wir hier sehen, ist älter als die Pyramiden. Das ist älter als Stonehenge und so. Ja, also echt was Besonderes. Ja. Hier haben wir so ein bisschen, was die Archäologie dann uns dort beschert hatte. Und was sehen wir denn da? Das sieht doch alles recht ähnlich aus. Sind das die legendären Fat Ladies?
Das sind die Fat Alter. Ladies, genau. Das ist, so mehr oder weniger, behaupte ich jetzt mal so, dass man das so sagen kann, das Einzige, was man an figürlichen Sachen auf Malta gefunden hat. Und all diese Sachen, die man eben gefunden hat, sind ein Symbol der Weiblichkeit. Also damit meine ich ja jetzt nicht nur die Frau an sich oder den weiblichen Körper, sondern die große Göttin, die natürlich das Männliche und das Weibliche beinhaltet, die das pralle Leben zeigt, die Fruchtbarkeit zeigt, die Wiederkehr des Lebens. Und davon gibt's halt ja, einige, die auf Malta gefunden wurden. Figuren, große wie kleine, das gibt es ja dann auch noch in riesengroß. Ich glaube, in diesem Janta-Tempel auf Gozo, auf der Nachbarinsel, oder vielleicht verwechsel ich das auch gerade, wo das Ganze dann auch nochmal in riesengroß dasteht. Aber wie gesagt, es sind immer Figuren der Göttin. Ich sag mal, vergleichbar mit der Venus von Willendorf, die vielleicht, was den meisten vielleicht ein Begriff ist.
Ne? Genau, Venus von Willendorf gilt allgemein mit als die älteste figürliche Darstellung überhaupt. Mhm. 30.000 Jahre oder sowas wird dort geschätzt. Ich meine, es gibt vielleicht auch noch ältere, keine Frage. Aber es zeigt schon, boah, das Venus von Willendorf, wenn du reinwirst, das wirft macht den Zeithorizont extrem weit auf. Da reden wir von 30.000 Jahren, also wirklich Altsteinzeit und so weiter. Und dort hat man schon eben, das sieht fast so aus. Was auch mal auffällt, die sind immer gesichtslos. He? Also es geht immer voll auf den Körper. Immer, wir sehen diese großen Rundungen, dicken Po, dicken Bauch, Schwangerschaft. Weil das ist auch so wichtig, wenn wir über das Thema reden, das ist genau wie du gesagt hast, das ist nicht weiblich gegen männlich ausgespielt. Das hat nichts zu tun mit, wie das heute läuft, auch Emanzipation oder sowas, sondern das ist die Göttin, das ist Mutter Erde. Und in diesem Bauch steckt alles drin. Also der Mann wird aus dem gleichen Bauch rausgeboren und aus dieser Erde rausgeboren. Also es geht hier wirklich um Erdkult letzten Endes. Ja.
Ja.
Das hat nichts zu tun jetzt mit Emanzipierung oder Matriarchat, wie das manche auch falsch verstehen. Ja, dann herrschen die Frauen über die Männer. Bullshit, das hat damit nichts zu tun hier. Überhaupt brauchen wir ja gar nicht von Herrschaft reden, wie du gesagt hast. Da werden keine Waffen gefunden, da gab es keine Herrschaft, wie wir uns das vorstellen. So, dass da mit Gewalt, mit dem Schwert, das sind die Regeln, die musst du einhalten. Das war eine Art Konsens, also die Leute waren zusammen und das war auch so ein kultureller Überbau eigentlich über ganz Europa, halt diese Idee der Fat Lady, oder?
Ja.
Ja, so kann über ganz Europa sagen. Und über Jahrtausende hinweg.
Ja.
Das war der Urzustand. Das ist vielleicht das, was so in den alten Schriften noch so der als Garten Eden beschrieben wird, der Naturzustand. Das war überall in Europa, das war über Jahrtausende, Zehntausende von Jahren. Und da gab es keine Kriege, da gab es keine Waffen, da gab es keine Wallanlagen, man muss keine Forst bauen, Burgen, was auch immer, das gab es alles nicht. Aber überall, und es gab auch keine Priester in dem Sinne, es gab auch keine Fürsten. Das haben wir auch schon hier gehabt, das erste Fürstengrab, das taucht dann direkt auf in diesem Zeithorizont mit Nebrascheibe, also eben am Ende von dieser Tempelzeit, da ging es dann los. Aber aus der Zeit, wo das kommt, es gab keine Priester, es gab keine Fürsten, es gab halt einfach nur die Fat Lady. Ja, und Life is Rock'n'Roll oder wie auch immer, wenn sie es nicht gesagt haben, aber halt dieses reine Leben in den Tag hinein, hier und jetzt, Freude und mehr war da nicht. Ja?
Und jeder an seinem Platz, ja, genau.
Und jeder an seinem Platz. Mhm. Und auch diese Verwirrung so zwischen, die der heute bei modernen Menschen herrscht, war auch nicht so. Das Leben war wahrscheinlich einfacher. Ja? Mhm. Machen wir weiter hier. Was sehen wir denn da? Ist das so ein Portal oder was? Nee. Das ist dann schon im Tempel drin, so das Hinterste.
Ich glaube sogar, dass wir an dem waren damals, als wir auf Malta sind. Im Hintergrund muss man sich dann die Küste vorstellen. Mhm. Ne? Also der ist ziemlich nah am Wasser gebaut und sozusagen in das Gestein integriert irgendwie.
Ist das der, der echt so spacig ist, so, der so zu den Sternen hochgeht?
Das
ist
wage ich jetzt mal zu behaupten. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das der auf dem Bild ist. Aber der war ja auch interessant, weil man in dem eben wiederum eine ganz andere Energie gespürt hat. So eine kosmische Energie, so eine Verbindung zu den Sternen irgendwie, wo man sich auch vorstellen kann, dass es dort vielleicht auch eher um astrologische Berechnungen gegangen ist. Der hat sich für mich fast männlich angefühlt, muss ich sagen, der Tempel. Also ohne dem jetzt was Negatives einreden
wir
zu wollen.
Wir sind nicht in diesem Negativ-Ding.
Aber genau. Das war so interessant, dass der sich wirklich so ganz anders angefühlt hat.
Das ist faszinierend. Da wäre es jetzt echt interessant, wenn wir jetzt hier Helge Wirth hätten. Einen Mann, den ich euch auch unbedingt da nahelege. Der auch in Malta geforscht hat und wir werden ihn vielleicht auch irgendwann mal hierher bekommen, aber schaut auch schon mal, wenn ihr da möchtet, interessiert. Helge Wirth ist der Name und der hat mal ein Buch geschrieben, die Entstehung der Sternzeichen und so weiter und in der nutshell, weißt du, der hat halt so gesagt, so ähnlich wie es auch Dominik Görlitz auch argumentiert, Sternbild hat viel zu tun mit Seefahrt. Ja, und tatsächlich ist, wie du es beschrieben hast, dieser Tempel ist direkt am Meer. Mhm. Du hast von dort, also wenn du auch diesen Blick aufs Meer und dann auch, man muss sich das vorstellen, wenn es dann dunkel wird, ist es wie schon bei der Seefahrt und über dir kommt dann so dieser wölbt sich so der Himmel und die Sterne und damit hat das zu tun.
Ja.
Das ist wirklich, wenn du dort sitzt an dem Tempel, das ist, boah, wo du hinschaust. So. Während eben in dem anderen Tempel, wo wir vorher unsere Geschichte erzählen, das ist völlig anderes. Ja? Ja. Also da denkst du nicht an die Sterne, da geht es um ganz irdische Dinge, so körperliche Dinge. Also wenn man es so chakrenmäßig sagen will, weil der Mensch spiegelt ja immer auch die Natur, dann geht es bei diesen Tempeln geht's eher hier um diese Chakren, so nach oben. Aber bei dem anderen geht es hier um unten, so ja? Wurzelchakra. Also das ist echt faszinierend. Und das ist alles auf derselben kleinen Insel, ey, mehr oder weniger nebeneinander. So, ja?
Genau. Ja.
Faszinierend, ne? Ah ja, das ist auch ein großartiges Bild hier.
Genau, auf dem Bild kann man halt ganz gut erkennen, wie die Struktur von diesen Tempeln ist. Wenn man halt von oben drauf schaut, was jetzt natürlich auch gut möglich ist, weil ja nirgendwo mehr ein Dach ist, wenn denn da jemals ein Dach war, keine Ahnung. Aber die sind letzten Endes alle wie die Fat Ladies aufgebaut.
Die Fat Ladies, da sind sie wieder, ja genau.
Da sind sie. Und das findest du eigentlich ja, in fast jedem Tempel, der auf Malta ist.
Das heißt,
dass sie diese Struktur haben.
Wir haben diese Grundrundung des weiblichen Körpers, die, die, die Tempel sind so gebaut. Man muss sich das so vorstellen, der Oberbereich hier, das ist wie so die großen Brüste. Genau. Hier in der Mitte wäre dann Hals und Kopf, der manchmal auch nur in so einer Apsis sozusagen angedeutet ist. Ja. Und dann hast du hier diese größere Rundung, das ist die Hüfte, das Becken. Ja?
Genau.
Das heißt, man betritt aber den Tempel dann sozusagen
durch den Geburtskanal, genau. Ja.
Und das ist halt schon auch faszinierend, oder? Ich meine, zieht euch das rein. Das sind die ältesten Tempel auf der Welt. Das ist ein Weiblichkeitstempel. Du gehst durch den Schoß rein, kommst erstmal in den Bereich rein und später dann in den spirituell höheren sozusagen. Ich meine, alles hat da seinen Platz so. Und weißt du, was mich das auch erinnert? Jetzt rennen sie von der Grundidee. Genauso auch wie das Hypogäum. Das ist doch auch so ein bisschen wie diese indianische Tradition der Schwitzhütte, der Sweat Lodge.
Ja, das stimmt.
Das ist dieselbe Idee, oder?
Dieselbe Idee, ja.
Das Sweat Lodge bei den Indianern, eine Schwitzhütte bauen. Da kommt es mit der Hitze dazu. Aber auch das wissen wir nicht, was die da drin gemacht haben. Eben. Vielleicht hat man in solchen Tempeln auch genau solche Dinge gemacht. Also auch sowas wie Sweat Lodge. Abgedunkelter Raum und dann halt ganz viel Hitze rein, sodass du da durch so einen Prozess gehst von Reinigen, von fast wie Sterben da drin, Leiden. Und das hat so eine heilsame Bedeutung und so weiter. Eine visuelle Bedeutung. Ein Riesenthema, also Schwitzhütte, kennt ihr. Und dann kommst du aber auch wieder raus. Und das ist, du kommst aus demselben dann wieder raus, aus dem Geburtskanal. Es ist dann wie eine Wiedergeburt, kannst du sagen. Ja? Und so ist es bei der Sweat Lodge und ich glaube, genauso ist es bei diesen Tempeln auch.
Ja, genau. Und weil du das mit der Apsis vorhin gesagt hast, also mit dem Kopfteil, ne? Bei manchen Anlagen ist es so, dass es beides gibt. Es gibt die Göttin mit Kopf und daneben dann das Ganze nochmal ohne Kopf. Das gibt es sowohl als Tempelanlage als auch als figürliche Darstellung. Ne, wie so eine Art Zwillingsgöttin, genau. Einmal mit und einmal ohne Kopf.
Das fällt auch auf bei den Fat Ladies, die wir vorhin gesehen haben. Die haben nie ein Gesicht. Ja. Und auch die Venus von Millendorf, da ist kein Gesicht. Also das ist auch fast immer so. Ja. Wir reden eben da nicht um irgendein Individuum, wie es eben dann später war. Das ist die Göttin so und so, da müssen wir das und das opfern. Sondern die hat gar kein Gesicht. Das ist so das Universelle. Also alles kannst du reinprojizieren, weil sie ist einfach, es ist nicht vermenschlicht, das will ich damit sagen.
Ja, genau.
Weil das Gesicht ist aber nicht Menschen. Nicht personifiziert, genau. Kein Individuum in dem Sinne, weil das ist unser Gesicht. Ja. Macht uns zum Individuum. Nein, es geht wirklich um den Körper. Wir alle sind das. Ja. Ja, und deswegen hat man manchmal dann sogar den Kopf weggelassen, manchmal dann zwei Köpfe. Das ist echt super spannend, ne?
Wow. Ja, da hat man es nochmal.
Das ist so
die berühmteste Fat Lady, sag ich mal, die es von Malta gibt. Die schlafende Göttin. Die schlafende oder die ruhende Göttin. Die ich auch echt sehr spannend finde, wo ich mich auch schon seit langer Zeit frage, warum schläft die Göttin?
Naja,
man könnte jetzt anführen, dass Malta eine Insel der Heilung ist. Eine Insel des Heilschlafs vielleicht auch. Mhm. Ne? Was vielleicht auch in dem einen oder anderen Tempel, vielleicht eben auch im Hypogäum, praktiziert worden ist. Der Heilschlaf.
Sehr interessanter Gedanke.
Dann auch natürlich mit Tönen verbunden und mit Gerüchen und da kann man ja alles Mögliche.
Ein bisschen Floating, wie wir es heute auch hier wissen.
Floating,
das ist ein Salzwasser oder so.
Ja, vielleicht auch ein paar Pilze vorher nehmen.
Auch
oder,
das, ja, natürlich. Psychedelika.
Hey. Und dann den Heilschlaf der großen Göttin genießen.
Wow, ja.
Das wäre eine Variante, die mir natürlich auch sehr gefällt. Ne? Die andere Variante, die mir immer mal so kommt, ist, wenn ich mir das anschaue, die schlafende Göttin, dann ist das für mich wie so ein schlafender Riese. So ein bisschen wie im Märchen teilweise. Und wie vielleicht auch in der einen oder anderen Mythologie. Also irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, ja, sie schläft gerade, aber es geht darum, dass sie auch irgendwann wieder aufwacht. Also das ist jetzt wirklich reine persönliche Spekulation, dass diese Fat Lady vielleicht am Ende der großen Phase von Malta geschaffen worden ist. Mhm. Wo klar war, okay, jetzt kommt die Zeit, in der
jetzt
die Göttin ruht, in der die Göttin schläft.
Und das waren die letzten paar tausend Jahre, wo das eben ruht, also wo das alles nicht passiert.
Irgendwann geht es aber darum, dass sie wieder aufsteht und aufwacht.
Aber scheinbar ist sie schon wach, weil wir waren dort und da laufen diese Dinger schon wieder. Und wir sind vielleicht nicht die Einzigen erst, also. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es anderen Leuten auch so gehen. Ich bin gespannt auch auf Kommentare, die ihr da schreibt. Vielleicht hat jemand da auch schon eine Erfahrung gemacht. Aber ey, diese Idee mit dem Aufwachen, ich meine, wir waren ja zusammen auch an mehreren wichtigen Orten und über manche habe ich hier schon gesprochen, über Delphi und auch über Saint-Marie de la Mer, beim Thema Schwarze Madonnen seinerzeit, ihr erinnert euch. Da war es auch jedes Mal so. Ja. Das sind auch ähnliche Orte, auch da hast du das Gefühl, diese uralte Energie, die ist dort und sie lebt. Aber sie ist irgendwie wie, ja, wie sie schläft. Drumherum sind Zäune gebaut, da ist dann UNESCO drauf und diese ganze Folklore.
Was
und so
natürlich
weiter
in Malta auch der Fall ist, ne? Um es mal
ja, zu erwähnen. Ja, aber trotzdem, was da, ja, in der Tat auch, haben wir erzählt, das ist auch alles abgesperrt, ist auch UNESCO überall. Aber das ist dieselbe Idee. Diese Kraft ist aber immer noch da. Ja. Wir Leute sehen es heute als irgendwas Totes, naja, alte Steine, weißt du, es hat irgendwas Museum und irgendwas Altes, Muffiges. Aber das Ding ist, Die Kraft lebt. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Botschaft, die wir ja auch bringen wollen. Ne? Und es ist auch kein Bullshit, weil ich meine, guck mal, bei uns, wir reden hier von wirklich, unser Kind ist in diesem Kontext Spirit irgendwie gezeugt worden. Also ich meine, das ist jetzt eben nicht nur Fantasie, sondern das sind Dinge, die zumindest bei unserem Leben, in unserem Leben echt sind. Wirklich sind, die wirken in unserer Welt. Also ich meine, wow, das macht das so spannend. Das ist nicht einfach nur alte Steine oder sowas, sondern ey, da ist eine Kraft. Die sind immer noch da. Oder? Das haben wir mehrmals gehabt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch wenn du sagst, dass wir das an mehreren Orten schon hatten, ob das Delphi war oder Saint-Marie de la Mer oder auch in Indien oder andere Orte in Südfrankreich oder
Kraftorten. Wo auch immer. Überall, wo es Kraftorte gibt, die man kennt, zack, UNESCO drauf. Ja. Und dann wird das versucht, in so ein akademisches, museales Ding zu schieben. Aber was will ich mal sagen, diese Kraftorte leben. Und das ist, warum wir überhaupt drüber reden. Weil wenn wir Menschen uns mit diesen Kraftorten verbinden, und da reicht es einfach, naiv wie ein Kind zu sein. Du musst den ganzen Kram nicht wissen, wir wussten auch nichts. Du gehst einfach hin wie Kinder und hey, plötzlich passieren Dinge so. Das wirkt auf uns. Das ist was Echtes, was Wahrhaftiges. Und das ist, warum, was auch in Malta eben so stark ist. Die Kraft ist da. Ja. Vielleicht schläft sie, aber sie ist lebendig.
Ja.
Übrigens, wo ich das so sehe, muss ich auch dran denken, letztens hatte ich doch auch erst hier über den Padmanabhaswamy-Tempel euch erzählt und dort ist es ja ähnlich, das ist ja der schlafende Vishnu, ja? Auch so dieses Riesending, ja? Schlafende Vishnu ist auch so ein ähnliches Bild, ja? Schläft, aber was schläft, macht doch wieder auf, das ist nicht gestorben, ja? Nach dem Schlaf kommt wieder das Wachsein, ne? Und wer weiß, was dann für eine Action ist, ja? Wenn die Göttin wieder aufwacht hier auf der Erde, mal sehen, ne? Gucken wir uns einmal noch für Bilder her.
Ja, genau. Das ist die Darstellung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Gell? Die ist halt echt riesig, gigantisch.
Was ein Hintern, ne?
Und da ist noch nicht mal ein Oberkörper da. Ich weiß nicht, ob es den jemals gegeben hat. Keine Ahnung. Aber das Entscheidende, der Schoß, die Fruchtbarkeit, das Becken, ja. Das Becken ist da. Ja.
Ja, hier habe ich noch was mitgebracht, das, weil das ist auch super spannend. Das ist, wo dann der Helge Wirt auch echt noch viel mehr zu sagen hat. Und ich hoffe, wir bekommen ihn irgendwann mal her. Deswegen bin ich dem gar nicht so sehr vorgereift, weil der hat echt interessantes Zeug rausgefunden. Aber das ist, weil ich habe es mal aufgeschrieben, ich kann mir immer diese Namen auf Maltesisch, ich kann sie mir merken, das ist ganz merkwürdig.
Ja, man kann es auch nicht aussprechen.
Ich kann es auch nicht aussprechen, das ist mir eigentlich egal, aber ich versuche es trotzdem mal. Genau, das ist die Sternenkarte von Talkadi, sagt man so? Ja, wahrscheinlich, Talkadi. Ja. Die sind einem von diesen Tempeln eben gefunden worden. Man muss sich das vorstellen, so ungefähr so groß wie eine Postkarte, mehr ist es nicht. Steine, da sind reingeritzt. Und was wir hier sehen, das ist in verschiedene Sektoren aufgeteilt. Und diese Sektoren, das sollen tatsächlich Sternbilder sein. Ich kann es nicht genau sagen. Das eine ist irgendwo Plejaden, glaube ich, hier müssen es 7 sein. Und das ist dem zugeordnet. Das ist also jetzt nicht irgendwie nur willkürlich reingekritzelt. Und was noch interessant ist dieser mittlere Teil hier, diese halbe Rundung, die finden wir, genau diese Halbrundung, diese Apsis finden wir wieder bei einem Tempel, wo eben das Ding gefunden wurde. So, dass es wie eine Gebrauchsanleitung ist. Du musst also an der Stelle stehen und wenn du dann eben zum richtigen Zeitpunkt den Nachthimmel siehst, siehst du die Dinger, die halt so eingezeichnet sind. Ne? Und was es so interessant macht auch, das gilt als die allerälteste Himmelsdarstellung der Welt. Weil ich habe hier schon über die Himmelsscheibe von Nebra gesprochen, habe ich schon gesagt, das ist die älteste Himmelsdarstellung der Welt. Die allerälteste ist tatsächlich das. Ich meine, das ist fast dieselbe Zeit. Und natürlich offensichtlich ist zwischen der Himmelsscheibe von Nebra und dem Ding schon ein großer Entwicklungsunterschied. Aber es ist doch auch interessant, dass auch das eben dort so eine große Rolle spielt. auf Malta. Also Astronomie, wir hatten schon mehrere Tempel, oder haben das gar nicht erzählt, mehrere von diesen Tempeln sind auch astronomisch ausgerichtet. Mhm. Also genau wie so viele prähistorische Bauten, genau ausgerichtet. Mehr am Kalenderfunktion. Du konntest auf Malta in den mithilfe, wahrscheinlich auch nicht wieder jeden, sonst, die Tempel sind verschieden, aber es gab eben Tempel, die haben dazu gedient, den Kalender zu haben, wieder die Kardinalstage. Da gibt es auch so Effekte bei einem von den Tempeln und wieder weiß ich den Namen echt, sorry, ja, das Maltesische, das kommt mir irgendwie nicht ran, ne? Auch eine Frage, warum das so ist, egal. Aber es gibt einen so einen Tempel, bei dem passieren dann sogar so Effekte, dass zur Wintersonnenwende oder so der Sonnenstrahl beim Aufgang der Sonne dann genauso so durch den Geburtskanal ins Innerste reingeht. Das heißt kein Zufälle. Das sind architektonische Features. Das heißt, auch das spielt eine große Rolle auf der Insel zu dieser Tempelzeit, auch Astronomie und auch da eben, bevor dann die ganzen religiösen Narrative kamen. Weil ich sag's immer wieder, eine der Hauptzutaten für alle religiösen Stories ist das Wissen um den Lauf der Sterne, um den Lauf der Sonne. Man spricht dann eben von Astrotheologie. Also aus dem Verständnis der Sterne sind dann irgendwann, aus dem Stoff hat man dann eben diese Geschichten gestrickt fürs einfache Volk, und dann Tempeln zu bauen. Aber es ist dann also so eine Machtzunahme. Ja? Mhm. Was ist interessant, ich meine, Himmelsscheibe von Ebra und das Ding ist auf Malta wiederum. Und wie es irgendwie so auf geheimnisvolle Art und Weise verwoben ist. Miteinander.
Ja. Ja.
Und auch da wieder, die Frage habe ich mich ja schon oft gestellt, auch hier in dieser Sendung, warum war das den Leuten damals so super wichtig, diese Kardinaltage überhaupt zu finden? Man sagt immer, ja, wie in der Landwirtschaft, aber ich sage es immer, so ein Bauer, der schaut nicht nach dem Datum. Jetzt haben wir, wo wir heute aufnehmen, wir haben hier schon Frühlingsanfang und es liegt noch Schnee hier in der Stadt. Jetzt brauchst du das Bauer nichts aussehen, egal was auf dem Kalender steht. Der Bauer geht nach dem Wetter. Ja. Kann es denn sein, dass eben diese Kalender, also das Bestimmen der richtigen Zeit, dass das wichtig war, weil du wiederum nur zu gewissen Zeitfenstern gewisse Rituale, meinetwegen auch Fruchtbarkeit machen kannst. Oder anders gesagt, geht dieses so ein Fruchtbarkeitsritual, vielleicht geht es ja nicht jeden Tag, vielleicht gibt es nur gewisse Tage, wo das geht. Und dass deswegen wiederum wichtig war, die Zeit zu bestimmen. Also weißt du, was ich meine? Raum und Zeit muss immer harmonieren. Raum, das sind die Kraftorte, vielleicht auch Leylines oder Drachenlinien und so. Aber da muss man das richtige Zeitfenster haben und dann die richtigen Dinge tun und dann passiert irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, ich würde das jetzt gar nicht auf Fruchtbarkeitsrituale beschränken. Aber
richtig, ja?
Das ist ja eine Frage, die wir uns schon länger stellen. Und ich komme da ja manchmal ein bisschen aus einer anderen Richtung als du, weil ich ja auch sehr gerne Fantasy-Bücher lese, ne? Wo das Thema aber ja auch immer mal wieder auftaucht, gerade wenn es um Zeitreisen geht, ja? Was ja letzten Endes auch wie eine Art Ritual ist, und ohne das jetzt auf Zeitreisen beschränken zu wollen, aber es scheint ja schon einen Zusammenhang bei besonderen Ereignissen zu bestehen zwischen Ort und Zeit und einer bestimmten Energie, die vorhanden sein muss. Und wer weiß, in welcher Form das auf Malta halt echt auf so geballten, engen Raum alles zusammentrifft. Mhm. Und worum es da dann bei den einzelnen Ritualen ging. Das kann natürlich ein Fruchtbarkeitsritual sein, aber das können ja auch noch ganz andere Sachen gewesen sein.
Alles zu seiner Zeit. Also dass eben, was auch immer, Fruchtbarkeit oder die jenseitigen Dinge oder so, alles hat halt seine Zeit, aber das scheint so wichtig zu sein, weil für uns moderne Menschen, wir denken so mechanisch, das ist der Ort, da passiert halt das. Aber es geht nicht nur um den Ort, es geht um mehrere Dimensionen, es geht um den Ort, es geht um die Zeit, es geht um welche Handlung man macht, es geht vielleicht um welche Töne man ausspricht, also sind wir wieder bei Mantren, einfache Gemüter würden sagen, ein Zauberspruch oder sowas. Aber all diese Dinge müssen damit zusammenlaufen. Weil was echt auffällt bei diesen ganzen prähistorischen Geschichten, dass wir ständig auch diese Fixierung auf den Kalender haben. Mhm. Aus meiner Sicht fast schon eine Besessenheit, weil wenn ich jetzt so, wir haben auch Phasen gehabt, wo wir in der Natur draußen leben, und das ist eher das Phänomen, wenn du mal 4 Wochen in den Wald gehst, dass du ganz schnell vergisst, diese Kalenderdinge. Nach ein paar Tagen weißt du nicht mehr, welcher Wochentag ist, weil es einfach keine Rolle spielt. Das ist völlig wurscht. Aber den Menschen damals in der Prähistorie war es super wichtig, das absolut exakt und akkurat zu bestimmen. Da haben wir einen riesen Aufwand betrieben. Ja.
Die Frage ist, wem war es wichtig?
Wem war es wichtig? Ja, eine gute Frage. Ja. Weil eben diese Tempel, das muss man auch sagen, das ist faszinierend. Aber noch älter ist ja die Zeit vor den Tempeln. Und du hast ja schon die Venus von Willendorf reingeschmissen. Und da haben wir ja schon gesagt, okay, der Zeithorizont geht echt Jahrzehntausende zurück, wo wir überhaupt keine Tempel hatten. Da haben wir noch nicht mal Tempel gebraucht. Ja. Auch das mit den Tempeln ist aus meiner Sicht sozusagen schon der erste Schritt weg vom Paradies oder weg von diesem
Urzustand. Ja, es ist, na klar, es ist eine zwiespältige Angelegenheit. Ne? So, ja. Ja. Obwohl ich, wie gesagt, bei den Tempeln auf Malta oder bei den meisten vielleicht, weil gerade bei diesem astronomischen habe ich das Gefühl ja auch nicht gehabt, aber bei den meisten Tempeln schon das Gefühl hatte, das ist wirklich ein reiner Resonanzraum. Mhm. Und dagegen
spricht nichts.
Ja. Ist nichts zu sagen. Ne?
Mhm. Nee, es ist einfach nur so eine Entwicklung. Also es geht sowieso nicht, das zu werten. Ich meine, warum auch immer, das sind vielleicht diese großen Zyklen, wie die Inder sagen, halt Kali-Yuga, die Zeiten ändern sich. Ja. Dann, also es ist, willst du ja nicht sagen, das haben die damals falsch gemacht. Aber es scheint so zu sein, eben die allerlängste Zeit haben wir überhaupt nicht gebraucht. Wir haben auch keinen Tempel gebraucht. Wir haben auch dann diese Kalender nicht gebraucht. Es war immer das Hier und Jetzt, immer so mitgeschwungen. Aber irgendwann ging es dann los. Und nach den Malta-Tempeln kamen dann wirklich so die Religionen, wie wir sie so kennen. Also diese Stories auch alle. Jetzt haben wir festgestellt, also Malta ist wirklich ein Kraftort, das kann man sagen, oder? Diese ganze Insel oder diese drei Inseln, das ist ein Kraftort. Vielleicht ist es auch unterseeisch, weiß ich gar nicht, wie genau die Landschaft ist, aber halt so ein fixer Punkt. Ist auch eine Frage. Das Mittelmeer gab es auch nicht schon immer, wie das früher war. Aber was ich hinaus will, ist erstmal nur ein Kraftort. Damals hat man Tempel gebaut und hat sich die Kraft irgendwie versucht zunutze zu machen im Sinne, im Interesse des Lebens. Gesundheit, Heilung, sagst du, Erzeugung und so weiter. Später ist aber doch schon irgendwann in der Entwicklung der Menschheit dieses Gleichgewicht so auseinandergeraten. Männlich, weiblich, so durcheinander geraten. Und es ist nicht interessant, dass dann viel, viel später, wir gehen jetzt in eine völlig andere Zeit, wir müssen mal das Bild wegmachen hier, also, dass wir hier mal wegkommen von dem. Wir kommen in eine völlig andere Zeit, nämlich ins Mittelalter, ins Zeit der Kreuzfahrer. Und dann sind es genau die Kräfte, die sozusagen voll für das Männliche stehen, Rittertum, Kreuzritter und so weiter. Das sind dann die, die dann in Malta in Beschlag nehmen und dann sogar über Jahrhunderte hinweg dort ihre Headquarters sozusagen bauen, ihr Machtzentrum aufbauen. Ist auch kein Zufall, oder?
Auf Ewigkeit, als ewiges Lehen verliehen bekommen, ja.
Das heißt, diese Ritterorden, der Johanniterorden hat das als Lehen bekommen, in alle Ewigkeit. Das gilt also heute immer noch.
Ja.
Das ist interessant, weil Nachfolger von dem Johanniterorden ist der Malteserorden und den gibt es heute noch. Das ist heute noch eine sehr, sehr mächtige Organisation, die Knights of Malta, so heißt es auf Englisch, in Deutsch, Malteserorden. Das darf man auch nicht so ohne weiteres verwechseln, wenn du jetzt da draußen einen Rettungswagen siehst, gibt es schon Verbindungen dort, aber diese Knights of Malta, das ist ein sehr elitärer Kreis. Also nicht jeder Zivi gehört da dazu. Ich habe auch mal das Kreuz getragen, ich war Zivi bei den Maltesern, ne? Aber ich gehöre nicht dazu. Aber Knights of Malta, das ist ein eigener, wie nennt man das fachlich richtig, ein völkerrechtliches Subjekt. Das heißt, die bekommen eigene Reisepässe. Du kannst einen Reisepass haben als Knight of Malta. Das ist ein Diplomatenpass. Weltweit öffnet sich da jede Tür. Keiner darf dich da irgendwie belangen. Keiner darf dich gefangen nehmen. Weil du bist obwohl die noch nicht mal ihr eigenes Land haben. Das ist super spannend. Nicht? Weil das ist nicht das gleiche wie der Staat Malta. Der Malteser Ritterorden. Ja? Das ist nicht dasselbe. Aber es ist so faszinierend, dass die Malteser, gut, zum einen die Kreuz war aber so natürlich strategisch hilfreich, Insel mitten im Meer, die waren ja Seefahrer, ja. Aber mehr noch, sie haben dieses Machtzentrum auch irgendwo okkupiert. Und stand im weitesten Sinne erinnert mich das auch an die Story wiederum aus Delphi, wo ja da die Gaia als Schlange ein Kraftort ist. Und dann kommt irgendwann Apollo, dieser männliche Geist, der Geist des Maßes, Maßeinheiten und so Winkel und so. Und die kämpfen miteinander. Und Apollon gewinnt und er unterdrückt Gaia. Er tötet sie nicht. Sie schläft noch wie vorher. Die Energie ist immer noch da. Eine tote Göttin wird niemandem helfen. Ja? Sie lebt, aber sie wird sozusagen unterdrückt und muss dann dem männlichen Geist zu Dienste sein. Und sehen wir so ein bisschen was nicht in dieser Knights of Malta?
Das spiegelt sich eins zu eins auf Malta. Weil das, was vorher da war, das Ursprüngliche, das ist das Weibliche, das Chaotische, das Dunkel, das Runde, das, was keine geraden Linien und Ecken und Kanten hat. Und dann kommt dieser Johanniterorden und baut genau da drauf, über diesem Hypogeum letzten Endes, baut darauf seine Festung und baut die erste neuzeitliche Reißbrettstadt.
Ja, faszinierend.
Mit Linien und Kanten und Winkeln.
Genau, das ist dann wie alles spitz, genau das Gegenteil zu diesen runden Tempeln, dort ist alles wieder spitz zulaufend, so geometrisch auch, diese ganzen aus dem 16. Jahrhundert, so Voranlagen, wie man da so diese ganze Insel ist eine einzige Festung geworden. Ja. Das ist echt super, super interessanter Gedanke.
Und weil du das mit der Schlange sagst, gibt es ja noch die Geschichte, wo sich auch die Geister drüber streiten, ob die nun wirklich so stattgefunden hat. Aber Paulus, ne, uns aus der Bibel bekannt, ist auf Malta gestrandet. Ich glaube, als Schiffbrüchiger. Und wurde dort von einer Schlange gebissen.
Auf Malta, ja.
Auf Malta, von einer giftigen Schlange. Und weil er das knapp, aber eben überlebt hat, hat er dann ganz fleißig angefangen, die Einwohner der Insel zu christianisieren. Aber ich finde das so ein spannendes Bild, ne? Dass super. Dieser Paulus ausgerechnet von einer Schlange gebissen wird. Von der Göttin. Na,
ob das jetzt so stimmt oder nicht, ist egal, so aber stimmt, die Allegorie, da steht es.
Genau.
Weil, wie du sagst, die Schlange, wir hatten es vorher, das ist wieder diese Spirale, Schlange ist eben Erde, das ist das Erdgebundene, das ist, und im christlichen Kontext natürlich der Schlange immer böse, ja? Das ist das Böse, das ist auch die Hölle, die Hella, immer ist da diese Projektion drauf. Aber es ist eine großartige Allegorie, die Schlange also als Symbol für die Erde, und dann kommt da dieser Paulus, der gerade drauf und dran ist, eine neue Religion zu entwerfen, weil wenn es darum geht, wer hat das Christentum erfunden, dann war es nicht Jesus. Ja, nicht Jesus hat das Christentum erfunden, sondern im Grunde waren es Leute wie Paulus, der das dann nach Rom gebracht hat und dann in Rom ist es dann Staatsreligion geworden. Das ist, wo das Christentum herkommt. Jesus hat was anderes erzählt. Ja. Und das ist so faszinierend, dass ausgehend dieser Paulus, diese Figur, der das Christentum erfindet, dass der in Malta, wo eben dieses Uralte ist, dort von der Schlange gebissen wird. Wie so, weg, weißt du, geh weg. Mich erinnert das auch so an diese Geschichten, die man so aus England hört. Ja. Diese Zeiten von Merlin und Avalon, wo auch eben Christentum und das alte Heidentum so miteinander ringen. Irgendwie. Das ist auch das.
Ja.
Ja, faszinierende Geschichte. Naja, und eben heute Malta ein Machtort. Du hast ja schon gesagt, die erste Stadt auf dem Reißbrett entstanden. Das ist auch interessant. Weil das sehen wir dann, da gibt es ja viele Städte, wo die Grundrisse interessant sind. Washington D.C., Karlsruhe und so weiter. Ja, wo du so auch Symboliken innerhalb der Stadtstruktur siehst. Das ist in Lavaletta, wie die Hauptstadt heißt, eben auch so. Zum Beispiel sind da eben 12 Bastionen. Diese ganze Insel ist dann irgendwann eine einzige Festung geworden. Wie gesagt, das auch gegen die Türken dann ging. 12 Bastionen und in der Mitte ist eine Kirche, also eine Kathedrale so. Und die ist interessanterweise dem John, es ist ein John geweiht, und zwar Johannes dem Täufer. Und das finde ich auch interessant. Auch da könnte man noch lange drüber reden, weil innerhalb der ganzen esoterischen Tradition, esoterisches Christentum, altes Ketzerwissen, hat Johannes der Täufer eine ganz besondere Rolle. Mhm. So, ja? Das Verhältnis Johannes und Jesus ist auch so ein Ding. Und dass diese Kirche ausgehend dem Johannes gewidmet ist und dann die 12 Bastionen drum, wie die 12 Jünger, ist da vielleicht auch schon so was Okkultes drin. Ne? Es geht um Johannes, nicht Jesus. Naja, interessant. Aber auf jeden Fall, das spiegelt da eben auch schon dort die ganze Architektur wieder. Und wie du sagst, eigentlich eine der, vielleicht die erste Stadt, wo das so war, eine moderne. Die alten Mittelalterstädte sind ja eher so wild gewachsen, organisch irgendwo. Aber da war die erste Reißbrettstadt von irgendeinem männlichen Geist entwickelt, militärisch auch effizient und so, alles so
passte. Und die werden bestimmt auch ihr geomantisches Wissen angewandt haben, denke ich, ne, bei der Planung auf Malta.
Mit Sicherheit, ja. Die Kreuzfahrer wussten über diese Dinge Bescheid. Ja. Genau. Ja, faszinierend. Jetzt haben wir, glaube ich, soweit ich das sehe, eigentlich alle wichtigen Themenbereiche da so angesprochen, oder? Shanti, habe ich da jetzt noch was Bedeutsames übersehen, was wir noch sprechen wollten?
Und nee, gut. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Also wir haben eigentlich alles angerissen, ne? Alles.
Ein Ding, eins wollte ich noch auf eingehen, das hattest du auch irgendwo schon früher heute erwähnt, aber das wollte ich noch kurz aufgreifen. Das gemeint, Malta, das hat auch schon rein von der Natur, wenn du es nur anschaust, das ist halt sehr, sehr viele Verwerfungen drin. Das heißt, da gibt es Risse in der Erde drin, da gibt es viele Höhlenstrukturen. Übrigens auch ähnlich wie in Delphi, finde ich. Ja? Oh, ich weiß, was alles. Delphi sind Berge und dann Malta ist eine Insel, ist klar. Also Delphi sind wirklich hohe Berge, da geht es auf über 1500 Meter hoch und so. Parnassgebirge und so weiter, das ist wild. Aber so dieses Zerklüftete, dieses Aufgerissene, so, das ist doch auch irgendwie ähnlich. Also wie als ob eben, was hinaus, wie als ob wirklich aus der Erde heraus die Inspiration irgendwie kommt.
Ja,
das In Delphi erzählt man, das waren diese Dämpfe, die dann die Pythia aufgenommen haben oder die Schwestern der Pythia. Und von Malta erzählt man sich aber auch solche Dinge, ja, dass es da auch manchmal ganz eigenartige Phänomene gibt. Manchmal auch komische Lichtphänomene.
Eigenartige Lichtphänomene, genau, ja. Was eben auch mit diesen Verwerfungen in Zusammenhang gebracht wird.
Ja, ja. Das stimmt. Ja. Also da gibt's tatsächlich, die Idee ist, dass wo so Verwerfungen sind, dass sich da auch Dinge ändern im Erdmagnetfeld und so weiter und dass so auch durch, ey, was weiß ich, was das jetzt genau für physikalische Prozesse sind, dass dort auch sowas entsteht wie Kugelblitze und so Zeug. Also Leute haben so Zeug schon gesehen. Das sieht dann aus, wie da kommt so ein Licht aus der Höhle raus und solche Sachen. Ja, faszinierend, ne?
Ja.
Meinst du, das könnte auch so ein Quell sein, also wo eben diese Inspiration herkommt?
Ja, es steht natürlich damit im Zusammenhang, ne? Dass die Schicht sozusagen relativ dünn ist, die uns von diesen erdinneren Energien oder Kraftquellen normalerweise vielleicht ein bisschen fernhält. Und dort ist es vielleicht auch ein bisschen mehr offen. Ne? Ja. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass Malta so gut wie kein Süßwasser besitzt.
Ja,
und richtig. Wohl auch noch nie besessen hat. Also es gibt ganz, ganz wenige Süßwasserquellen,
die
dann aber auch meistens von Salzwasser
unterspült werden. Oder die oft auch mal nur zwei Monate oder so Wasser bringen.
Ja, dann, ne? Genau. Also Malta hat schon immer ein Wasserproblem gehabt, was natürlich auch dagegen spricht sozusagen, dass dort irgendwann mal viele Menschen oder ein Volk oder wie auch immer gelebt haben.
Da gibt es kaum Ressourcen. Beziehungsweise wenn, dann hätte man irgendwas gesehen, dass es irgendwelche großen Bewässerungsmöglichkeiten gibt, große Zisternen oder sowas. Weil es gibt schon trockene Gegenden auf der Welt, weißt du, wo dann auch viele Leute leben. Gutes Beispiel ist Petra, die Felsenstadt in Jordanien. So. Aber da kannst du sehen, okay, die haben auch ein Problem gehabt mit Wasser, das ist halt Wüste. Aber da siehst du dann, jeder Tropfen Wasser, der wurde halt echt gefallen. Da gibt es riesen Zisternen und Bewässerungsanlagen, das haben wir dort alles nicht.
Ja, das finde ich auf der anderen Seite auch ein bisschen seltsam, weil das Wasser ja schon auch ein wichtiger Bestandteil von diesem großen Ritual oder von der Verehrung des Lebens und der Schöpfung und der Fruchtbarkeit ist. Oder normalerweise wäre und in dem Fall aber einfach nicht vorhanden ist. Ja. Aber vielleicht ist auf Malta auch die Meeresgöttin viel wichtiger, ja, die uns ja damals auch an mehreren Tagen irgendwie begegnet ist. Also scheinbar ist das auf Malta so der Bezug zum Wasser.
Naja, und wir sagen Meer, aber die Wurzel von dem Wort ist auch Mar, ja. Mare, und das ist halt auch Ma.
Ja.
Ma, alles Leben kommt vielleicht dann doch aus dem Meer oder so.
Ja, who knows.
Fahren wir nochmal hin, Shanti, nach Malta?
Klar.
Aber ich weiß nicht, ob wir nochmal in den Fruchtbarkeitstempel gehen. Vielleicht dann lieber über Geomancha oder so.
Vielleicht lieber älter sind. Wir sind ja schon älter, da können wir jetzt ins Hyperion.
Ah, ja, genau. Aber so alt bin ich auch wieder nicht. Vielleicht gucken wir uns den Sternentempel nochmal an, oder? Komm. Ja, hat mich gefreut, dass du heute gekommen bist,
ja,
dass wir das hier zusammen gemacht haben. Das ist ein gemeinsames Thema von uns. Und ich hoffe, dass es euch auch inspiriert, also mehr nach Malta zu schauen, vielleicht selber mal hinzufahren. Aber watch out, ich meine, es ist kein Bullshit dort. Was wir euch erzählt haben, unsere Erfahrung ist so passiert. Ich weiß, manche Leute werden das vielleicht nicht glauben oder können sich das nicht vorstellen oder können damit nichts anfangen. Ich kann so sagen, so ist es halt passiert. Ich meine, das ist, solche Dinge sind möglich im Leben. Da gibt es solche Abenteuer und wow. Ich hoffe, dass es in dem Sinne euch vielleicht auch so zeigt. Malta ist interessant. Wenn ihr mal eine Woche Zeit habt, fahrt mal dahin. Es ist wirklich, oder sich überhaupt damit zu beschäftigen, weil wir schweifen so sehr oft in die Ferne. Gut, Malta ist auch nicht gleich um die Ecke, aber es ist halt in Europa und es ist wirklich Mittelmeer und sowas Altes, sowas Kraftvolles. Echt ein besonderer Ort. Und da kannst du nur jedem von euch wünschen, vielleicht auch da mal dahin zu kommen. Also.
Ja, finde ich auch. Malta ist eine Reise wert, einfach diese Energie mal zu spüren. Auf alle Fälle.
Ja. Na denn, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder Kommentare fleißig schreibt. Vielleicht habt ihr auch schon selber Erlebnisse gehabt auf Malta, so freaky stuff. Wir werden bestimmt noch öfter über Malta sprechen. Ja. Wie gesagt, da gibt es noch mehr. Der Helge Wirth, von dem ich vorhin gesprochen habe, sehr interessanter Mann, der da echt interessante Forschung hat. Das ist auch nicht der Einzige, es gibt mehrere, auch Deutsche, die dort arbeiten auf Malta und Forschung vorantreiben. Spannend, es bleibt spannend. Deswegen bleibt uns gewogen, freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, schließt ein Premium-Abo ab, unterstützt Nuvisu, unterstützt unsere Arbeit, unterstützt die Arbeit von freien Medien. Und damit danke ich euch. Schöne Zeit noch. Bis nächstes Mal.
Ciao. Tschüss.